Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Derzeit werden Regierungskonstellationen ausgelotet, sowohl auf Bundesebene als auch in Berlin. Und während im Bund still und leise sondiert wird, geht es in Berlin lautstark zur Sache. Zum Auftakt der Gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP hatten sich Aktivisten der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen vor dem Kurt-Schumacher-Haus, also der SPD-Landeszentrale, versammelt. Und das war nicht die einzige Begleitmusik dieser ersten Sondierungsrunde zu dritt. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel hat den Bericht dazu.
Den Start ihrer Gespräche hatten sich die Verhandler der Parteien sicherlich anders vorgestellt. Zum obligatorischen Gruppenbild auf dem Gehweg kann Franziska Giffey mit ihrem Sondierungsteam, die Grünen um Spitzenfrau Bettina Jarasch und die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Schaja noch begrüßen. Aber aus den sonst üblichen kurzen Statements wird nichts. Der Ton kommt diesmal von der anderen Seite des Gehwegs.
Hallo Frau Giffey, wir haben einen klaren Auftrag an Sie. Setzen Sie den Volksentscheid um. Die Berlinerinnen und Berliner haben entschieden, und zwar ja, wir wollen den Volksentscheid. Nicht übermorgen, nicht in Jahren, jetzt. Umsetzung, jetzt. Danke.
Rund 50 Mitglieder der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen beschallen das Kurt-Schumacher-Haus mit Songs von Rio Reiser und schwenken lila-gelbe Fahnen, während drinnen rote, grüne und gelbe zum ersten Mal zusammenkommen. Die Präferenzen sind dabei klar. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist klar für Rot-Grün-Rot, während SPD-Landeschefin Franziska Giffey am liebsten die Ampel will. In ihrer Partei hat es auch über das Wochenende kräftig rumort. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel und Ex-Kulturstaatssekretär Tim Renner stellten sich hinter Giffey und die Ampel. Beide sind parteiintern, aber keine Schwergewichte. In großen SPD-Kreisverbänden, auch in Giffeys politischer Heimat Neukölln, gibt es starke Strömungen, wenn nicht Mehrheiten, für Rot-Grün-Rot. Auch die Jusos und SPD-Bundesvize Kevin Kühnert sind für dieses Bündnis. All das macht es für Franziska Giffey und SPD-Fraktionschef Raed Saleh nicht einfacher.
Wir haben uns heute viel vorgenommen. Wir treten heute in die zweite Phase ein. Und die zweite Phase wird die Phase sein, wo wir jetzt inhaltlich sehen, welche Schritte es in der jeweiligen Dreierkonstellation gibt.
Am Dienstag werden sich SPD, Grüne und Linke zu ihrem ersten Dreier-Sondierungsgespräch treffen. Der weitere Zeitplan scheint dagegen weitgehend offen und damit auch die Frage, ob schon in dieser oder erst in der nächsten Woche entschieden wird, welche Parteien in förmliche Koalitionsverhandlungen einsteigen.
Jan Menzel war das. Was der US-Autobauer Tesla im brandenburgischen Grünheide baut, das ist wahrlich Giga. Allein von den Ausmaßen. Am Wochenende war ja Tag der offenen Tür, mit dabei der Chef Elon Musk, und er sagt, Berlin-Brandenburg rocks. Und das spürt man nun auch im strukturschwachen Guben. Da will sich nämlich eine kanadische Firma niederlassen, die stellt Rohstoffe für Batterien her, und da würde dann auch Tesla beliefert. RBB-Reporter Andreas Rausch hat Gubens Bürgermeister an einem ganz besonderen Ort getroffen.
Als der Bürgermeister erwähnt, welchen historischen Ort er für das historische Pressegespräch ausgesucht hat, kann er ein leichtes Grinsen nicht verbergen. Eine ehemalige Hutfabrik, das war Guben. Künftig soll von hier der europäische Traum von der E-Mobilität mit dem edlen Grundstoff Lithiumhydroxid versorgt werden. Ein halbes Jahr wurde hinter den Kulissen geworben und gerechnet. Am Ende freut sich Fred Maro über einen Paukenschlag, eine Investition.
In der Form nach der politischen Wende, denke ich, einzig aus.
Eine knappe halbe Milliarde Euro will die deutsch-kanadische RockTech an der Neiße investieren. Zunächst 160 Arbeitsplätze sollen entstehen. Erstmals in Europa sollen die aus kanadischem Lithium den Grundstoff für Batteriekathoden herstellen, ohne die kein E-Auto fahren kann. Bisher eine asiatische Domäne, doch Europa will sich unabhängiger machen. Dirk Harbecke von RockTech.
In Westdeutschland, kann ich das so pauschal sagen, haben wir keinen Standort gefunden, der alle unsere Kriterien erfüllen würde. Wir finden hier aber in Guben in der Tat diverse Dinge, die wir woanders nicht in dieser Form gesehen haben.
Als da wären ein fix und fertiges Industriegebiet und eine Willkommenskultur, die außergewöhnlich sei, meint der Investor. Sicher war Brandenburg mit dem Dreieck Tesla bei Berlin, der künftigen Kathodenfabrik in Schwarzheide und nun Guben als Lithiumhydroxidfertiger interessant. Im Strukturwandel der Region, weg von der dominanten Braunkohle, auch ein wichtiges Zeichen für die Lausitz, meint Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Mit einer Investition von knapp einer halben Milliarde. Auch das ist kein alltäglicher Betrag. Ist heute ein Tag zum Feiern.
2022 soll der Fabrikbau losgehen. Zwei Jahre später könnten die ersten Elektroautos ein bisschen auch made in Guben sein. Eine europäische Karriere, die sich die Eurostadt an der Neiße wohl selbst kaum noch zugetraut hätte.
Nach Berlin, eines muss man Berlin ja lassen, man bleibt sich treu. Wir können nicht nur nicht Wahlen abhalten, nein, mit der Abfertigung am Flughafen zu Beginn der Herbstferien, das kriegen wir auch nicht hin. Viele Fluggäste aus Berlin und Brandenburg hatten sich auf den Flug in den Süden gefreut, aber dann Abfertigungschaos, manche verpassten gar ihre Fliege. Inforadio-Reporter Stefan Orschwart hat sich am Flughafen BER jetzt am Montag mal umgeschaut.
Auch am Montag herrscht reger Betrieb auf dem Flughafen BER. Flieger starten in den Süden, aber auch in den Norden. Dieser Mann hat zwar von dem Chaos am Wochenende gehört, aber nicht mehr Zeit eingeplant.
Ich hoffe, dass ich meinen Flug noch kriege. Stunde sollte reichen,
sagt er und zieht seinen Koffer in Richtung Sicherheitschecks. Die Anzeigentafeln zeigen die Wartezeiten an. Viele Männchen sind zu sehen, das heißt lange warten. Das bestätigt auch dieser Einweiser, der bei den Sicherheitskontrollen für Ordnung sorgt.
Jetzt ist es leerer geworden. Ich schätze mal so 15 Minuten, 20 Minuten. Vorhin war es so wie am Samstag. Für Sicherheitskontrolle 5 standen sie bis Check-in Nummer 7. Mit Sicherheitskontrolle 2 standen sie bis sonst wo, keine Ahnung. Also sehen Sie ja, das zeigt immer noch so an.
Die Flughafenbetreibergesellschaft spricht von ungeplanten Engpässen durch Krankmeldungen. Sprecher Jan-Peter Haag sagt dem RBB:
Wir hatten zeitweise leider Gottes Personalengpässe in Kombination mit den Corona-Regeln, die die Prozesse dann nochmal deutlich länger erscheinen lassen, war leider Gottes zeitweise die Situation so, dass man längere Wartezeiten in Kauf nehmen musste.
Die Corona-Maßnahmen verzögerten das Check-in, sagt auch die Lufthansa Group auf Anfrage. Karin und Lüder Meusinger wollen am kommenden Samstag über Zürich in die Dominikanische Republik fliegen und sind nach dem Chaos vom Wochenende zur Orientierung zum neuen Berliner Flughafen gekommen. Ihr Eindruck?
Wir haben uns gerade erkundigt, wann wir hier sein sollten. 2,5 Stunden reicht nicht.
Die haben vorne gesagt, bei den Sicherheitsschaltern, der ist immer noch Kurzarbeit, ne?
Es ist keiner verantwortlich. Was mache ich, wenn wir am Sonnabend einen Flug verpassen? Weil wir irgendwo noch hängen, der Sicherheitskontrolle oder sonst was.
Ein Securitas-Mitarbeiter bestätigt, Kurzarbeit noch bis Jahresende. Auf die Frage, ob sie zu wenige Kollegen sind, die lapidare Antwort: Sie sehen ja, was hier los ist. Voll ist es auch an diesem Montag. Laut Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Chaos mittelbar mit Corona zu tun. Die Flughäfen müssten sparen, meint Andreas Splanemann, Verdi-Sprecher für Berlin und Brandenburg.
Wir haben also auch Personalumfragen gemacht und haben festgestellt, dass sehr viele Leute aus dem Bereich der Vorfelddienstleister aufgrund der langen Kurzarbeitsphase die Unternehmen verlassen haben. Bis zu 44% der Beschäftigten sind nicht mehr dort in diesen Unternehmen greifbar. Das heißt also, die Flughäfen haben, wenn es dann einen Stresstest gibt, wie zum Anfang der Ferien, ernsthafte Probleme mit dem Personal. Das haben wir in Berlin gesehen, aber das ist nicht nur ein Berliner Problem, sondern bundesweit zu beobachten.
Die Lufthansa Group erklärte jetzt auf RBB-Nachfrage, man habe die Check-in-Kapazitäten am BER auf 12 Schalter aufgestockt. Für Gäste von Brussels und Swiss würden in Stoßzeiten eigene Check-in-Schalter geöffnet. Außerdem würden zusätzlich Gepäckautomaten aufgestellt, an denen die Passagiere selber schneller einchecken könnten.
Stefan Orschwart war das. Und das Wahlchaos in Berlin hatte ich ja bereits erwähnt. Ende September waren schon Rufe laut geworden nach Neuwahlen. Soweit kommt es dann doch nicht. In dieser Woche werden die amtlichen Endergebnisse festgestellt mit Blick auf die Bundestagswahl. Und los ging das mit den Zweitstimmen. RBB-Reporter Sebastian Schöbel hat die Sitzung des Landeswahlausschusses verfolgt.
Damit hatte Landeswahlleiterin Petra Michaelis bei dieser Sitzung des Landeswahlausschusses wohl nicht gerechnet. Ein Lob.
Und auch Dank dafür, dass Sie Verantwortung übernommen haben für Dinge, die nicht unbedingt in Ihrem Wirkungskreis stattgefunden haben. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass das hier in Berlin passiert.
Gemeint war der Rücktritt von Michaelis nach den zahlreichen Pannen und Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen am 26. September. In 94 Wahllokalen sei es nachweislich zu Problemen gekommen, erklärte Michaelis. Etwa weil Kisten mit Stimmzetteln von der beauftragten Druckerei falsch beschriftet wurden und deswegen in den falschen Wahllokalen gelandet sind. Aber
wichtig ist festzuhalten, dass die Bundestagswahl von diesen geschilderten Problemen nicht betroffen ist. Es gibt keine Belege für eine falsche Sortierung oder Beschriftung von Bundestagsstimmzetteln.
Die Wartezeiten von bis zu 2 Stunden, weil zu wenige Stimmzettel vorhanden waren, das betraf freilich alle Wählerinnen und Wähler gleichermaßen. Schuld daran hätten auch die Bezirkswahlleitungen gehabt, so Michaelis, denn genug Stimmzettel seien vorab gedruckt worden, doch in einigen Bezirken sei der Bedarf offenbar unterschätzt worden. Dennoch, mit 3 Wahlen, einem Volksentscheid und zeitgleich auch noch dem Berlin-Marathon und den Pandemiebedingungen sei das System einfach nicht klargekommen, so Michaelis.
Ein super Wahltag kann in Berlin nicht gestemmt werden. Das war nicht zu schaffen und das hätte ich vielleicht früher erkennen müssen.
Zumindest das Zweitstimmenergebnis für die Bundestagswahl sei von all den Pannen aber nicht maßgeblich beeinträchtigt worden. Die Veränderungen zum vorläufigen Ergebnis sind marginal und nicht mandatsrelevant. Ob das auch für die BVV-Wahlen und die Abgeordnetenhauswahlen gilt, bleibt abzuwarten. Darüber wird erst am Donnerstag entschieden. Den gesamten Ablauf künftig zu professionalisieren, statt auf rein ehrenamtliche Wahlhelfer zu setzen, lehnt Michaelis derweil ab.
Das Wahlvolk ist selbst verantwortlich für eine reibungslose Wahl. Jeder Wähler, jede Wählerin könnte selbst dazu beitragen und sollte es auch.
Mit Wahlen und Wahlpannen ist es wie beim Sport, soll das wohl heißen. Man gewinnt zusammen und verliert zusammen.
Wir haben gehört den Bericht von Sebastian Schöbel. Beschlossen wurde das ja bereits im August in der Bund-Länder-Runde. Kostenlose Corona-Tests wird es auf Dauer nicht mehr geben. Zur Begründung heißt es, inzwischen kann sich ja jeder, der möchte, auch kostenlos impfen lassen. Und eigentlich ist dieser Montag, 11. Oktober, der Stichtag für das Auslaufen der Tests. Aber es gibt Ausnahmen, Beispiel Berlin, Natascha Gutschmidt.
Berlinweit sollen sich Menschen mit wenig Geld weiterhin auf Corona testen lassen können, ohne dafür zu bezahlen. Gesundheitsstaatssekretär Matt sagte, es gebe Personenkreise, für die 12 oder 15 Euro sehr viel sind. Vorher hatte schon der Bezirk Neukölln angekündigt, dass die Tests für Empfänger von Transferleistungen gratis bleiben. Ab heute müssen Schnelltests generell von jedem selbst gezahlt werden. Ausnahmen gelten für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, für Kinder unter 12 Jahren, Schwangere und Stillende.
Also auch weiterhin gibt's Ausnahmen mit Blick auf kostenlose Corona-Tests. Die Infos kamen von Natascha Gutschmidt und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio.
Inforadio Podcast.